Urwaldlandschaften, dann endlose Schatten voll von Lichtern wie Schneeflocken, dazwischen einmal strahlende blonde Haare aus dem Nichts geschält, wie beim Gefängniskino, jene halluzinatorischen Reaktion des Sehapparats auf überwältigende Schwärze. Das sind die mysteriösen letzten Bilder, die man auf den Fotos der beiden Niederländerinnen Chris Remers und Lisanne Frohn fand, die 2014 in Panama verschwanden. In die Holländerinnen von Dorothee Elminger setzt ihnen ein großmannssüchtiger Theatermacher nach und nimmt bei seiner Rechercheexpedition in den Urwald unter anderem eine Autorin mit. Der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman wird erzählt aus der Perspektive dieser Autorin, die eine Art Vortrag über das Erlebte erzählt und aus verwaschenen Notizen und verwunschenen Erinnerungen eine Halberzählung über das Namenlose, das Inkommensurable, das primordial Ewige, erschütternd Göttliche dieser Urwaldverlorenheit schreibt. Jede Figur in dieser Welt wirft einen Schatten, den man betreten und in eine Geschichte verwandeln kann. Elminger beschreibt ihre Texte in einem Interview als Gefäß, in das sich einfach alles reinschmeißen kann. In diesem Fall meint alles Werner Herzog und Homer, Bruegel und Adorno, Hannah Arendt und Francis Ford Coppola, Maurice Merleau-Ponty und Milo Rau, Thomas Bernhard, Jacques Lacan, Walter Benjamin, Spinoza, Gramsci, Michael Haneke, Paul Verlaine, Wolfram Lotz, Hieronymus Bosch, die Pixies, Joseph Conrad und vielleicht auch Dick Sutphen. Und der Roman lädt auch dazu ein, eigene Namen hinzuzuwerfen, vielleicht auch sich selbst, den Schatten näher zu kommen, bis man mit ihnen verschmilzt. Wir haben ihn gelesen. Und wir, das sind in diesem Fall mein Gast Pascal Ehrlich, nach einem Studium in vergleichender Literaturwissenschaft, jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Konstanz und freiberuflicher Kritiker, arbeitet gerade an seinem PhD in Amerikanistik. Hallo, Pascal.
Hallo.
Und ich bin Lukas Bawenschik. Hallo. Pascal, du warst unlängst für ein Jahr in Südamerika, so wie die titelgebenden Holländerin. Hattest du jemals die Sorge, verloren zu gehen oder vielleicht sogar kurz die Hoffnung?
Tatsächlich muss ich sagen, dass es recht schwierig ist, vielleicht sogar generell auf Reisen verloren zu gehen, weil alle Wege vielleicht auch schon betreten worden sind und man kaum einen Weg finden kann, real oder metaphorisch, bei dem man wirklich sich verlieren kann, irgendwo sich nicht mehr auskennt und dementsprechend eigentlich nicht die Hoffnung verloren zu gehen, hat man vielleicht unbewusst immer, aber die Sorge hatte ich dementsprechend nie, weil da doch immer wieder so eine Art von vertrauter, unter Anführungszeichen, Zivilisation irgendwo immer zu finden war auch.
So die Fremdheitserfahrung, die man heute vielleicht in fremden Ländern, vielleicht sogar im Urwald sucht, die ist heute nur noch schwer zu finden, weil alles schon okkupiert, weil alles schon abgesteckt ist, weil die Landnahme vollendet ist? Oder wie hast du
ja,
das erlebt?
Ja, also so würde ich es auch ausdrücken. Ich glaube, in diesem Verlorengehen, diese Fremdheitserfahrung, schwingt natürlich auch immer so eine gewisse Art von, sagen wir mal, Exotismus auch mit, der jetzt natürlich nicht unbedingt positiv konnotiert ist, aber selbst diese Idee des sich selbst findens oder des sich selbst verlierens und dann eine Art von neuem Ich wiederzufinden, ist schwierig dort. Man nimmt sich schon auch irgendwie immer selbst mit. Und wenn du nach etwas suchst, dann gibt es schon immer Verweise von anderen und Spuren, denen man nachfolgt. Und damit ist es quasi nie ein echtes Verlorengehen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall eine Herausforderung in der sehr aufgeklärten, zugestellten, ausgeleuchteten Gegenwart. Und das ist auch ein bisschen das Thema dieses Romans, über den wir heute sprechen wollen. Wie gesagt, für mich persönlich war dieser erste Kontakt mit Dorothee Elminger auch so eine Art Fremdheitserfahrung, denn ich hatte vorher noch nichts von ihr gelesen, auch wenn Bücher wie Die Zuckerfabrik zum Beispiel oder In der Zuckerfabrik auf jeden Fall schon so im literarischen Diskurs präsent waren. Es war auch dein erstes Buch von ihr, richtig? Oder hattest du schon anderes gelesen?
Die Autorin war mir vom Namen her natürlich ein Begriff irgendwo, eben auch aus dem, ich glaube, das war ihr voriger Roman, oder? Aus der Zuckerfabrik oder In der Zuckerfabrik.
Mhm.
Ich wusste ein bisschen so über ihren, ja sagen wir mal, assoziativen und nicht flott affinen Stil, aber ich hatte auch noch kein Werk von ihr gelesen. Das war das Erste.
Ja, ich finde das ganz lustig, wenn man so Konsumentenkritiken durchliest, dann beschweren die sich auch immer über das sehr Versprengte, über das sehr so Arrangierte, das Collage, Bricolagehafte. Ja. Das war für mich auf jeden Fall erstmal ein Anreiz und ganz interessant. Weißt du, dieser Roman hier, der setzt sich ja nun, also Roman ist wahrscheinlich schon mal ein diskutabler Gattungsbegriff, weil er es ja tatsächlich vor allem so eine Art Sammlung ist, eine klare essayistische Dimension hat, wie wir schon in der Einführung gehört haben. Wir haben zwei Erzählebenen, einerseits im Präsens, in der Gegenwart eben diese Autorin, die im Auditorium steht und zuerst so eine Art Werkstattbericht bringen soll, die von ihrem eigenen Schaffen, von ihrer eigenen Poetik berichten soll, das aber tut durch einen Text und dann auf der anderen Ebene immer im Konjunktiv, in der indirekten Rede geschrieben, eben ihre Erfahrungs- und Reiseberichte. Vielleicht fangen wir an bei dieser Trennung. Irgendwann dann sei der Regen gekommen. Wie ging es denn dir mit dieser permanenten Präsenz der indirekten Rede? Weil das ist ja etwas, das einen sofort distanziert, oder?
Also zunächst war ich mal sehr überrascht, wie konsequent einfach handwerklich hier
Ja.
die indirekte Rede tatsächlich durchgezogen wird auch. Zum Beispiel sie zitiert ja auch oder verweist viel auf Thomas Bernhard, der ja auch viel in indirekter Rede schreibt, aber dann doch immer wieder Inkohärenzen einbaut, so Brüche in diese indirekte Rede. Sie aber tatsächlich zieht das sehr konsequent durch, sagen wir mal. Und ich verstehe die Kritiken, die sagen, das hat sie irgendwie vor den Kopf gestoßen oder es hat es schwer gemacht, da reinzufinden. Aber für mich persönlich muss ich sagen, mir hat es sehr gut gefallen und es hat mich interessanterweise auch überhaupt nicht distanziert vom Text. Ich glaube, das ist mit auch, was ich am faszinierendsten daran finde, wie sie es schafft oder wie der Text es schafft, über indirekte Rede so eine Unmittelbarkeit zu schaffen, weil es wird ja irrsinnig viel erzählt, aber nie in Dialogen natürlich, weil alles immer nur nacherzählt wird. Alles sind Erzählungen von Erzählungen. Alles über drei, wenn man so will, Metaebenen beinahe. Bei mir hat das richtig einen Sog entwickelt irgendwie und eine Pacing in der Art, dass ich den Roman eigentlich fast in einem Stück dann auch durchgelesen habe. Eben zugegebenermaßen ist nicht besonders lang, aber
Ich glaube, er möchte das auch ein bisschen. Ich glaube, er möchte so eine Atemlosigkeit auf jeden Fall erzählen. Und einen Teil dieser Erfahrung kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ich glaube, ich war bei diesem Roman immer am glücklichsten, je weiter ich versenkt war, je weiter ich von der Oberfläche entfernt war. Und das heißt, in diesen einzelnen Geschichten, die dann im Laufe der Handlung von anderen Figuren erzählt werden. Also, das heißt, wenn es dann zum Beispiel um die Ziegengeschichte geht, wir werden wahrscheinlich auf die einzelnen Passagen dieser Art, auf diese Vignetten, die durch diesen Roman eingestreut sind, wenn es da hineinging oder in die Geschichte über die fiktive Autorin oder um den Hypertext der Belagerung, aus der Belagerung dieses Ehepaars. Also das heißt, je weiter ich von diesem reinen Reisebericht, von diesem reinen Bewegen durch die Welt, von diesem etwas logistisch Nüchternen, das mich tatsächlich an den eingangs zitierten Werner Herzog, der ja auch in Eroberung des Nutzlosen auf so eine ähnliche Weise mit den Figuren durch die Welt sich bewegt. Und je weiter man davon entfernt war, desto glücklicher war ich. Aber um nochmal den einen Schritt zurückzugehen zu dieser indirekten Rede, zum Konjunktiv, mir schien das ja mit einem dieser großen Themen des Romans zu tun zu haben, mit der Unmöglichkeit des Erzählens, mit, sagen wir zumindest, der Krise des Narrativen. Denn das schien mir eben einen Raum der Kontingenz zu eröffnen. Man hatte immer das Gefühl, es könnte so sein, aber es ist nicht notwendig so. Es gäbe auch immer eine andere Möglichkeit. Es hätte etwas anderes passieren können. Das ist Teil dieser Strategie, sich selbst in Frage zu stellen. Was ich mich gefragt habe, ist es nicht auch ein bisschen etwas Bequemes? Also es gibt ja auch sicher Kritikpunkte, mit die man an diesen Roman herantragen könnte. Und wenn man dann sofort bei allem schon einräumt, das ist kontingent, das hätte anders sein können, das sind meine verwaschenen Notizen, das ist eine Abstraktion, verschanzt man sich nicht da schon ein bisschen? Also ist das auch ein Roman, der sich mit all diesen Möglichkeitsräumen so ein bisschen unangreifbar macht? Vielleicht auch mit seiner permanenten so Selbsttheoretisierung, mit der Tatsache, dass er sich schon im Diskurs versenkt, kann er von ihm nicht mehr so recht getroffen werden?
Also ich glaube, was den Roman so stark macht, ist, dass er es schafft, aus dieser Indirektheit etwas sehr Direktes zu kreieren, etwas sehr Affizierendes beinahe. Dadurch, dass er sich selbst einbettet in diesen ganzen Diskurs, erschafft er natürlich auch eine Art von Schutzschild, der dann im Roman durchdrungen wird, meiner Meinung nach. Der dann dadurch zerstört wird, dass der Roman so einen Sog entwickelt und tatsächlich auch so eine beinahe existenzielle Angst. Es ist ja fast schon so eine, es ist die Angst vor dieser Indirektheit beinahe. Davor, dass alles nur noch Möglichkeitsraum ist und nur noch
Also, dass wir uns nichts mehr festhalten können, dass uns die Wirklichkeit, das Reale, das hier ja auch immer wieder
Genau,
Thema
ja.
ist, also es geht ja auch zum Beispiel um Lacan oder so, da ist das ja auch ein wichtiger Begriff, dass uns das so entgleitet, dass wir da nie zu durchdringen können. Also vielleicht so auch so wieder so ein französisch-theoretischer Diskurs, der da auch mit anklingt, so die Angst vom Realitätsverlust vor den Simulationen.
Ja, ich glaube, das ist recht stark. Nur sie oder der Roman schafft es, und ich bin mir nicht ganz sicher wie, aber für mich schafft es der Roman, eine direkte Konsequenz zu ziehen aus diesem abstrakten Realitätsverlust. Ich verstehe diese Kritik natürlich. Also, das sind Dinge, die ich auch immer wieder kritisiere oder die mir als negativ auffallen. Aber hier entsteht eine Art von Direktheit aus diesem Verweisdschungel quasi.
Das würde ich tatsächlich unterschreiben. Ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise ich bin irgendwann zu der Feststellung gekommen, scheinbar brauche ich diese Oberfläche, das Dschungeldach des Textes, um mich dann in den entscheidenden Momenten, wenn wir tiefer versenkt werden, wenn wir vielleicht unter die Baumkrone gehen und dann uns in den Lichtungen befinden, um da dort dann eine gewisse Wirkung bei mir erfahren zu können. Ich möchte das auch gar nicht als zu negativ verstanden werden. Ich hatte jetzt auf jeden Fall Freude an diesem Roman. Es bleiben nur einfach auch ein paar Fragezeichen. Und ein anderes wäre auch, warum denn eigentlich die Form des Romans? Einerseits die Frage, warum die Form des Buchs, wenn es doch so stark um Bilder geht. Also ich muss sagen, den größten Affekt, vielleicht spricht das auch über meine persönliche Disposition, über meine persönliche Affekt- und Triebstruktur, aber am stärksten affiziert haben mich tatsächlich die Bilder von den beiden Niederländerinnen, die ich dann im Internet noch nachgeschaut habe. Es gibt da ja Blogs, die das sammeln. Es gibt ja diese seltsame True Crime Verwurstungsmaschine. Und
habe ich
siehst
auch
du,
gemacht.
Man will schon auch zu diesen Bildern, man will nicht bei der in Anführungszeichen Abstraktion des Romans bleiben, sondern man dringt dann doch schon sofort in diese Blocks und diese seltsamen, grisseligen Nachtstern-Schneebilder, die da für mich waren und die dann plötzlich daraus herausgefehlten Haare, die dann irgendwie in zwei Bildern auftauchen, das war für mich schon recht eindrucksvoll. Also ich musste an sowas wie Found-Footage-Filme denken, an sowas wie Blair Witch Project ganz stark, wo der Horror einerseits natürlich diese Tatsache ist, man geht verloren im eigentlich Vertrauten, aber auch diese neue Art von Kameratechnologie, die irgendwie gleichzeitig behauptet, unmittelbar abzubilden, aber doch irgendwie immer Glitches und kleine Verschiebungen hat. Wenn man das hier als Angebot versteht, da immer noch weitere Sachen hinzuzuwerfen, dann war Blair Witch Project für mich schon irgendwie auch sehr naheliegend, weil das ist ja so am ehesten das, was wir bei diesen beiden Niederländerinnen hier entdecken und die Leute, die dann im Internet sich da in True Crime Logik Erzählungen drüber machen, die arbeiten noch weiter damit. Also ich habe auch genug Sachen gesehen, wo dann Leute Wunden an die Körper der beiden fantasiert haben. Und ich finde ganz spannend, dass diese Angst vor der Angst, the horror, die hier irgendwie als Thema ist, dieses schwer Greifbare, dass für ganz viele Leute das immer nach einer Konkretisierung schreit. Aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was ist hier eigentlich das für eine filmische Welt? Es geht um Bilder, die meisten Bezugspunkte sind Leute wie Herzog oder Coppola, diese großmannssüchtigen Filmemacher mit ihren Dschungelgroßprojekten. Wie ist das, wenn man jetzt hier über diese Bilder schreibt? Was passiert da? Warum diese Verschiebung, dieser Drift? Wie hast du das erlebt? Diese vielleicht auch die Reibungshitze der Übersetzung, der Translation. Was hast du da denn draus mitgenommen?
Also auf die, wieso sie den Roman gewählt hat, als Form, sagen wir jetzt mal, glaube ich, liegt schon auch daran, dass der Roman natürlich die freiste Form des Textes ist eigentlich. In dem Sinne, dass er, du hattest diese Carrier Bag Theory auch erwähnt, die auch die Autorin erwähnt von Ursula Le Guin, wo man quasi diese Tasche hat und alles reinschmeißen kann. So funktioniert der Roman ja eigentlich per se. Das heißt, du kannst, seitdem der Roman aufgetaucht ist als neues Medium und das Epos irgendwie abgelöst hat, haben wir die Möglichkeit,
auch finanziell oft eine gute Idee. Ich habe das genügend Verlage sagen auch öfter mal Roman, wenn zwangsläufig nicht eigentlich einer drin ist, damit das eher bei den Leuten ankommt, ja.
Ja, natürlich. Und ich glaube, was auch so gut funktioniert im Text, ist so eine Gleichzeitigkeit auch, die viel die semipermeable ist als der Film. In dem Sinne, also der Film ist natürlich schon dafür bekannt, dass er überall hin und her springen kann in jede Zeit und so. Aber durch den Schnitt scheint es mir immer wieder das Wort sagt, abgeschnittener, getrennt voneinander zu sein. Und hier im Roman war es zumindest für mich auch so, dass diese Angst des Dschungels, dieser Realitätsverlust in der Dunkelheit, zurückgeschwappt ist in diesen sicheren Ort des Vorlesungssaals. Das heißt, du hast so eine gewisse Form der Gleichzeitigkeit,
Ah.
dass es überall passiert und deshalb hast du es auch, und das hast du viel stärker meiner Meinung nach im Roman, dass sich hier die verschiedenen Texte auch gegenseitig beeinflussen. Wobei ich mir auch gewünscht hätte, dass sie diese Bilder in den Roman eingefügt hätte. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Sie hat ja meiner Meinung nach auch ein paar Anspielungen an den W.G. Sebald und der arbeitet sehr stark auch damit, dass er so unerkenntliche Bilder in seinem Roman arbeitet und die als dokumentarisch dann ausgibt.
Bei dir war jetzt was ganz Interessantes mit drin. Ich habe das Gefühl, da hast du schon einen wichtigen Punkt getroffen. Das Auditorium ist ja der Ort, in dem geordnet wird, in dem analysiert wird, in dem die Rationalität des Menschen triumphiert und jetzt bleibt aber dieses Auditorium, weil es so als Oberfläche verstanden wird für diese abgründigen Halberzählungen, ein Raum, in den das, wie du schon beschreibst, zurückschwappt. Und das ist vielleicht auch dann so diese dialektische Bewegung hier, wo die Rationalität eigentlich triumphieren soll. Da kommt doch der Schrecken, da kommt doch das Abyssische, der Abgrund und das wird dann noch stärker, weil es in diesem eigentlich beherrschten Gebiet, so weit weg vom Dschungel, irgendwie so nah ist. Und das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das ist kein Schnitt im klassischen Sinn, das ist nicht ein klarer Raumwechsel, sondern im ehesten ist es hier vielleicht so ein Roman der Überblendung, oder? Wenn man das so inszenieren müsste, dann müsste man sie im
Ja.
Auditorium haben und da drüber gelegt wird das Bild des Urwalds und da drüber gelegt wird dann vielleicht noch etwas anderes, also zum Beispiel die Ziegengeschichte oder der Hypertext unter der Belagerung des alten Ehepaars, der unkennbare Partner, die fiktive Autorin, die zur Bekenntnis gezwungen wird und die trotzdem irgendwie das so als Selbsterhöhung benutzt, wo sie sich eigentlich erniedrigen sollte. Das finde ich auf jeden Fall eine schöne Beobachtung, dass diese Gleichzeitigkeit hier besser herzustellen ist. Hast du das denn so erlebt? Ich überlege gerade, ob ich das so erlebt habe, ob ich mitgedacht habe, das wird gerade gesagt. Wahrscheinlich ist das, was sprachlich passiert, oder dieser Konjunktiv ist so eine Rückkopplung an die Autor. Es sei so heißt, hey, das wird gerade gesagt, das wird gerade erzählt. Also dieser Feedback Loop, das finde ich, hast du auf
Ja,
jeden Fall
genau.
schön so mitgefunden gerade.
Genau, und die indirekte Rede wird ja immer über den Indikativ sagte sie unterbrochen. Also das ist der einzige quasi Präsensverweis.
Das ist so das Aufflackern der Person nochmal.
Ja, genau, immer wieder diese Referenz zurück. Es ist genau das, was du sagst, wie vor allem nämlich ist es noch dazu eine
Ja.
Poetikvorlesung. Also ich habe auch ein paar Poetikseminare besucht während meines Studiums, die alle auf gewisse Art recht trocken sind. Und empirisch, wenn man versucht, quasi dieses Handwerk auch zu
Ja.
beschreiben. Und diese Poetikvorlesung beginnt natürlich allein, beginnt schon damit, dass Sprache sich auflöst.
Ja.
Bei ihr.
Ja, ich musste tatsächlich auch an Poetikvorlesungen denken, wie die von zum Beispiel Christian Kracht, wo er von Missbrauchserfahrungen geredet hat und man schon das Gefühl hat, okay, wie muss die Stimmung in diesem Moment im Saal sein? Wie ist das jetzt gerade, so etwas live im Saal zu erfahren? Es gibt überhaupt keine Publikumsreaktion so richtig, oder? Das Publikum ist schon sehr abwesend. Man ist mit diesem Sprechen dann doch sehr allein.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, außer so verhaltenes Husten oder leises Rascheln, hat man kaum eine Art von Reflexion über das Publikum. Und deshalb, glaube ich, ist mir auch recht stark aufgefallen, dass einmal schreibt sie, dass das Publikum lacht, so nicht lauthals, aber so leise, wo eine der, ich glaube, ist die Köchin, ich bin mir nicht sicher, spricht davon von so einem spanischen Conquistador. Und der amerikanische Kameramann fragt dann, ja, wer war das denn überhaupt? Die Köchin sagt dann, also die Indigene sagt, ja, das war halt einer von diesen Spaniern. Theoretisch ist das ja ein recht, nicht starker, aber es ist ein recht smarter, so postkolonialer Verweis, der dann aber direkt wieder gebrochen wird von einem, nehmen wir mal an, recht weißem Publikum im Auditorium, das das nur als Witz
Ja,
versteht.
also das heißt, es geht auch vielleicht um die Unmöglichkeit, sich wirklich verständlich zu machen. Geschichten sind ja auch immer Kommunikationsstrategien gewesen oder eine Möglichkeit, eine tiefere Idee nochmal auf andere Weise zu vermitteln, aus dem rein faktischen, reportagehaften herauszutreten. Also ich meine, bei Werner Herzog ist es dann immer die ekstatische Wahrheit, also viel wichtiger als das, was tatsächlich faktisch passiert ist, ist das halt, was dahinter als tiefergehende Wahrheit steht. Und wir sehen vielleicht durch die Abwesenheit eines Publikums zum einen die Realität des Literaturbetriebs vielleicht ein bisschen abgebildet, andererseits sehen wir dort dann vielleicht
die traurige Realität.
Wir sind natürlich hier, halten die Fahne weiter hoch und gehen in den Dschungel der Neuerscheinungen in jeder Möglichkeit, die sich uns bietet. Nein, aber, und andererseits habe ich das Gefühl, das ist dann auch diese allgemeine Einsamkeit, die ein wichtiger Teil des Buchs irgendwie ist. Das Gefühl, man erreicht die anderen nicht mit seiner Kommunikation. Man bleibt auch im Austausch, auch wenn man erzählt, irgendwie so bei sich, auch wenn man eigentlich hier den Versuch hat, so eine goldene Linie, eine Ankerkette irgendwie zum anderen hinüberzuwerfen. Die andere Frage, die ich vielleicht noch stellen würde, es gibt sicher Gründe für alles, dass das hier kein Film ist, okay, das haben wir abgehakt, aber was man noch fragen könnte, warum ist das hier denn kein Essay? Was ist denn hier das, was die erzählerische Dimension, über die wir gerade schon gesprochen haben, dem hinzufügt? Weil man liest die Liste dieser Namen und denkt sich, ah, Lacan und Paul Verlet und Thomas Bernhard und Merleau-Ponty, da sind so viele Thesen und Ideen und es geht auch irgendwie so stark um die Thesen und Ideen. Wären die nicht klarer, wären die nicht unmittelbarer greifbar gewesen, wenn man einfach ein Essay draus gemacht hat, wenn man die Idee, okay, ja, hier ist eine zweifelnde, eine unsichere, eine brüchige Erzählung, das Erzählen ist ohnehin schwer, das wissen wir irgendwie eigentlich alle, wenn man das außen vor gelassen hätte, hätte das dadurch etwas gewonnen und was hätte es verloren? Weil ich habe überlegt, so auch in Theorie kann man ja vom Horror erzählen, also irgendwie, es gibt ja genug Bücher, die dann auch als das böse Buch irgendwie eingegangen sind in die Geschichte eines bestimmten Philosophen oder ich denke an Nick Land, wo es ja eigentlich irgendwie an jeder Ecke noch irgendwie ein Monster und eine Kreatur und die Freude an der Zerstörung hinter der Ecke hervorkommt und das ist ja auch irgendwie auf seine Weise schrecklich. Braucht es wirklich die narrative Dimension, braucht es die Erzählung oder hätte es auch funktioniert als Sammlung von Thesen und Ideen? Was wäre verloren gegangen für dich?
Ich glaube, die zynische Antwort ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, dass der Roman sich besser verkauft als ein
Stimmt
Essay.
wohl.
Aber die interessantere Antwort, würde ich sagen, ist, dass der Essay sicherlich auch eine dieser ganz freien Formen ist, auch irgendetwas zwischen Wissenschaft und Kunst auch. Und was verloren geht, ist vielleicht tatsächlich diese indirekte Sprache. Man hätte das auch als Essay schreiben können. Weil man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass diese Vorlesung von ihr natürlich ein Essay ist. In dem Sinne, dass diese Vorlesung etwas Essayistisches hat und wir damit ein Essay im Roman haben. Das Einzige, was hier wird quasi dann noch eine Ebene hochgezogen, dass wir einen Erzähler haben, der darüber erzählt. Es passt natürlich zum ganzen Roman, dass hier immer mehr Ebenen eingezogen werden. Also es scheint mir vielleicht auch eine Formfrage zu sein, weshalb hier der Roman gewählt wurde.
Ich hatte schon das Gefühl, es wird dem was hinzugefügt. Also ich konnte mit diesen Abgründen, die dort aufgetan werden, auf jeden Fall was anfangen. Vor allen Dingen, weil ich ja auch immer glaube, dass das Denken uns ja auch zu den Empfindungen, zu den Emotionen, zu den Affekten hinführen kann. Also wenn es hier so oft um die Dialektik der Aufklärung, um das Umklagen geht, dann kann man das vielleicht auch im positiven Sinne so als Detournement begreifen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Rationalität dann wieder in Schrecken umschlägt, das kann man auch als interessantes Stilmittel eigentlich immer wieder benutzen. Aber vielleicht nähern wir uns mal dem Essayistischen, vielleicht nähern wir uns ein paar der theoretischen Fragen. Ich habe das Gefühl, du hast viele ja auch schon irgendwie angesprochen. Also das Kolonialistische ist hier auf jeden Fall und die Frage von Exotisierung. Und ich möchte vielleicht mal mit dieser Frage der Anmaßung anfangen. Die Frage, ist es nicht irgendwie auch immer so ein bisschen exploitativ, sich so diesen True-Crime-artigen Geschichten anzunähern? Weil zum einen ist das eine Frage, die hier über diesen Theatermacher, der so ein bisschen an Milo Rau angelegt ist mit seinem Kongo-Tribunal und vergleichbaren Sachen. Und zwar hat man immer das Gefühl, es gibt True Crime heute ganz oft als Bezug im Feuilleton, eigentlich bei jedem Roman, wo irgendetwas nachgestellt wird, wo irgendwie Reenactment stattfindet. Es gibt da ja auch noch andere Beispiele, gerade auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises in diesem Jahr. Da gibt es immer so zwei Kategorien. Zum einen habe ich immer das Gefühl, es gibt das schlechte True Crime, das für die Massen, das dann irgendwie auch in irgendwelchen Podcasts ausgebreitet wird, wo man sich so ein bisschen sensationslüstern über diese schrecklichen Erlebnisse der Leute wirft und sich daran weidet so ein bisschen. Und dann gibt es so das für die Hochkultur, das gute True-Crime-Genre, das heißt das Arbeiten mit den historischen Stoffen. Es gibt einen Film von 2021, der heißt Anmaßung von Chris Wright und Stefan Kolbe. Ohnehin, sage ich jetzt mal, Provokateure im Dokumentarfilm, wo es dann eben um ein schreckliches Verbrechen, um einen Mörder geht. Und das Ganze wird dann so mit Handpuppen nachgestellt und es geht die ganze Zeit um die Abstraktion und um das Gewinnen von Distanz dazu. Und die Frage, die ich mir jetzt hier auch gestellt habe, ist das hier nicht einfach auch auf irgendeiner Ebene Exploitation für ein Feuilleton, für ein Hochkulturpublikum? Also all diese Schichten, all das, was da theoretisch drüber gebaut ist, weiß, dass ich nicht letztlich doch vom Schrecken dieser spezifischen Lebenserfahrung der beiden Holländer speist sich das nicht von dem Verlorengehen dieser beiden und den unangenehmen, diesen uncanny, diesen sehr schmerzlichen Bildern. Und die Frage ist dann, unterscheidet sich denn das, was wir jetzt hier als hochkulturelles Essay-Konstrukt bekommen, wirklich von Internet-Creepypasta und den YouTube-Videos, die über solche Sachen gemacht werden? Also ich möchte das gar nicht als Vorwurf verstanden werden, sondern erstmal als Frage, weil das ist ja eine Frage, die sich die Autorin auch selber stellt und die sich ihre Figuren auch stellen. Was wäre denn deine Antwort? Also hast du das Gefühl, die Distanz, die sie hier aufbaut, reicht, um das mehr zu machen als irgendwie ein Weiden am Schrecken, am Leid von anderen?
Ich beginne mal so. Dieses True-Crime-Genre besitzt etwas inhärent Exploitatives, etwas inhärent Sensationslüsternes, gerade wenn man sich so diese ganzen Crime, also nicht nur Podcasts, sondern auch auf Netflix, diese ganzen True Crime.
Ein super populäres Genre gerade.
Ja, einfach ein super populäres Genre ist das zurzeit. Ich würde nicht sagen, dass man ihr die Mittelbarkeit des Romans, dieses Indirekten, hier einfach als Legitimierung verwenden kann, um zu sagen, schau, wenn wir es über 4 Ebenen erzählen oder 5 oder unendlich viele, dann verliert das Exploitative seine Macht. Weil es bleibt immer ein Stück zurück, egal wie weit du dich davon entfernst, egal wie viele Ebenen du hier einziehst. Es wird immer eine gewisse Sensationslüsternheit existent bleiben. Das kriegt man einfach
auch. So das ewig Irrational im Menschen, das auch sich nicht von uns weisen lässt. Also das ist ja vielleicht auch mit dem, was hier als Abgrund so aufgebaut wird, was halt überlagert wird von Schichten der Zivilisation oder Geschichten des Erzählens, so das bleibt, oder? Ich habe das Gefühl, das Rückbleiben des Exploitativen,
genau, das
ist genau wie das nie ganz Verschwinden des Schreckens im menschlichen Leben hier.
Genau, das bleibt auf jeden Fall. Und einerseits schon vielleicht auch auf so einer essentialistischen Ebene, dass man sagt, da ist einfach immer ein Stück Irrationales, dass man das sehen will und das kriegen wir auch nicht weg. Gleichzeitig ist es für mich auch keine Legitimation, dieses True-Crime-Genre jetzt so zu feiern, egal wie viele Ebenen dieser Roman einzieht. Die wichtigere Frage für mich ist eigentlich, wie werden hier diese realen Personen ja tatsächlich verwendet? Das heißt, wenn wir an den nigerianischen Autor Chinua Achebe, der geschrieben hat, Things Fall Apart, der hat auch ein Essay geschrieben, eben über Joseph Conrads Heart of Darkness, in dem er diesen Roman kritisiert, dass der Kontinent Afrika hier nur zu einer bloßen Metapher verkommt. Also die Metapher als Anmaßung, als Aneignung und tatsächlich auch, wo etwas nur noch Mittel wird. Und das sehe ich bei diesen Holländerinnen eben nicht in diesem Roman. Dafür ist es zu unerklärt, zu unsagbar, um hier eine klare Metaphorisierung und Aneignung herauszulesen. Weshalb ich sagen würde, dass das es in Wirklichkeit, also ich habe viele Kritiken gelesen, die sagen natürlich, ja, eigentlich ist das ein True Crime Roman auch auf Art. Und das sehe ich da gar nicht mal so stark.
Was machst du denn mit den Verschiebungen, die hier mit der Realität geschrieben werden. Also die Namen der beiden Niederländerinnen werden nicht genannt. Sie kommen auch plötzlich aus Leiden und nicht mehr aus Utrecht. Ist das so Creative License? Ist das so ein bisschen sich absichern? Nein, ich meine nicht genau diesen spezifischen Fall, sondern ich meine diesen Fall als Abstraktum, als Mittel, als Objekt der Erzählung. Also irgendwie hat mir das so ein bisschen sich seltsam für mich angefühlt, als wollte man so Spuren eines Verbrechens beseitigen. Also ich habe mich wirklich gefragt, warum man nicht näher das benennt, was man eigentlich meint. Ist das ein Teil dieses großen Spiels? Ich habe jetzt gerade irgendwie im Rahmen dieses Podcasts, wo wir so oft über Gegenwartsautoren gesprochen haben, immer das Gefühl gehabt, es geht so viel um diese Christian-Krach-artigen Stile, wo es immer darum geht zu überlegen, was ist jetzt ausgedacht, was ist Realität. Und irgendwie finde ich diese Spielereien immer so ein bisschen fahrlässig. Warum wird da so Schindluder mitgetrieben? Woher kommt diese Albernheit im Umgang damit? Also, das war für mich immer so ein bisschen so eine negative Seite des immer noch übrig gebliebenen Postmodernen, dass ich das Gefühl habe, man nimmt manches auch nicht so richtig ernst. Was machst du mit diesen kleinen Verschiebungen? Bin ich da komplett weg vom Schuss, weg von eigentlich der Realität, wenn ich da irgendwie eine gewisse Irritation bei gespürt habe?
Ich bin da schon auch eher bei dir, vor allem, weil sie den ganzen Roman über ja eigentlich gar keine Angst hat, jetzt reale
Ja.
Personen zu nennen und das Dokumentarische damit einfließen zu lassen. Ich meine, okay, man muss die Namen vielleicht nicht erwähnen, aber weshalb sie den Herkunftsort der zwei Holländerinnen ändert, scheint mir auch einerseits nicht ersichtlich und andererseits tatsächlich ein bisschen vielleicht so eine feige, also, das ist jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber zumindest so eine postmoderne Spielerei, die ich persönlich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, außer vielleicht für den schlechten Wortwitz, dass sie aus
Gut,
Leiden
ja
kommen.
gut, das wäre nun die schlimmstmögliche Option. Ich hoffe, so war es nun nicht gemeint. Allgemein
Ja.
will ich ja doch tendenziell die Autorin hier vor den meisten meiner so mehr probehalber in den Raum geworfenen Kritikpunkte verteidigen, weil ich den Roman insgesamt doch schon sehr interessant und irgendwie auch sehr ergiebig fand. Vielleicht zu einem nächsten Punkt. Vielleicht reden wir mal über diese großen Männer wie Milo Rau, wie Werner Herzog, wie Francis Ford Coppola, die in diese Metaphernräume, in dieses Objekt Afrika oder in diesem Fall das Objekt Südamerika irgendwie hineingehen und dort das etwas Existenzielles, die Tiefe der menschlichen Seele, so einen schwarzen Abgrund finden, damit exotisieren. Was ist denn, glaubst du, die Haltung dieses Romans zu den Fitzcarraldos, zu den Argeris, zu den Apocalypse Nows oder zum Kongo-Tribunal oder was Milo Rau noch Vergleichbares gemacht hat. Was denkt denn dieser Roman, was erzählt der uns denn, ist vielleicht die bessere Frage, über diese großen Männer? Also mein Eindruck ist ja so ein bisschen, denen geht's eigentlich wenig um die Orte, denen geht's wenig um die wirkliche Erfahrung, sondern es geht ihnen um diesen Erlebnisraum, darum, sich aufzuspielen. Ich habe den Dschungel bezwungen, ich stehe über den menschlichen Abgrund, ich bin diesem Abgrund so nah, beobachtet mich und bewundert mich für mein Tausendsassa-Dasein irgendwie. Also ich habe immer so ein bisschen leisen Spott über diese Dschungelgänger hier erlebt, über diese Waldgänger, die vielleicht irgendwie zu sehr so das Machismo, den Eroberungsfeldzug, die Landnahme gefeiert haben, ihrer selbst, auch wenn sie sich dabei immer reflektiert geben.
Ja, sehe ich eigentlich auch genauso. Also es ist auf jeden Fall, der Roman macht sich schon auch ein bisschen lustig über diesen großen Geniekult einerseits.
Aber er nimmt ihn auch sehr ernst auf irgendeiner anderen Ebene.
Ja, ich würde sagen, er macht sich ein bisschen lustig drüber, wenn der Theatermacher so jeden zweiten Abend Adorno zitiert und dann möchte, dass die Leute darüber diskutieren. Mitten im Dschungel hat das schon etwas sehr Skurriles. Andererseits nimmt er ihn schon ernst, in dem Sinne die Konsequenzen daraus. Also es gibt ja diese eine Story über Kinski, wie der dann zuerst in der Natur übernachten will, während ich glaube Fitzcarraldo oder
Und
Aguirre,
dann
weiß ich
aber
jetzt
doch
nicht
ins
mehr,
Hotel will.
dann ins Hotel geht, aber dort quasi seine Frau misshandelt und schlägt. Also die werden nicht als ultimative positive Figuren gezeigt, diese großen Genies. Und gleichzeitig scheint mir der Roman recht ehrlich mit dieser Faszination auch für diese Figuren zu sein. Also ich sage nicht, dass sie nicht kritikwürdig sind, aber ich glaube, dass diese Faszination dem Genie und diesem großen, starken Mann, der wie Herzog durch den Urwald schleift, von irgendwo auch herrührt. Und das versucht der Roman auch, er lässt es zumindest nicht weg, sagen wir so. ohne dabei so eine Hommage zu sein an
Nein,
sich.
nein, auf jeden Fall. Also der Roman bewundert schon den Blick in den Abgrund, die Faszination damit, weil sie wird hier geteilt. Also man möchte, glaube ich, nicht einfach nur in der ewigen Gleichförmigkeit des Alltags, der Existenz leben, sondern es ist scheinbar auch wichtig, sich dem Schrecken der Dinge zu stellen. Ob das jetzt auch aktuell dann, was weiß ich, die Trump-Regierung und der voranschreitende Autoritarismus ist oder so. Also der Schrecken kommt ja auch auf einen zu, wenn man sich nicht in irgendeiner Form mit ihm beschäftigt, wenn man nicht ein Verständnis, wenn man nicht ein Wissen über ihn ansammeln kann. Und gleichzeitig kann man dann immer noch über den spezifischen Ausdruck, über die Selbstheroisierung des Ganzen ein bisschen die Augen rollen. Vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl, die Oberfläche, die wir hier erleben, ist ja genau diese große Dschungelerzählung. Und darunter sind Geschichten, die ganz andere Arten von Schrecken machen, die auch den Schrecken im Häuslichen, im Urbanen, im vermeintlich Trivialen finden. Also zum Beispiel wird an einer Stelle auch relativ explizit einfach die Geldsorge im Haushalt zu einem ähnlichen existenziellen Schrecken. Und das scheint mir doch ehrlich gesagt schon recht präzise zu sein. Also es gibt von Blumenfeld dieses Zitat, die Angst, die du spürst, ist das Geld, die dir fehlt. Und das ist ja, glaube ich, eine Angst, mit der wir uns als Mensch tendenziell doch mit am besten identifizieren können. Ich finde es auf jeden Fall schön zu sagen, ja, dieser großmensche, voranschreitende Expositionsgang in den Grund, der hat einen Wert, der bringt auch Schönheit hervor, der ist nicht nur lächerlich, den dürfen wir nicht gänzlich entwerten, aber gleichzeitig müssen wir auch begreifen, auch darin, dass plötzlich ganz viele Ziegen gleichzeitig geboren werden und manche von ihnen sterben, also vielleicht auch so die Willkür der Schöpfung, auch das ist schrecklich und auch, dass ein Ehepaar plötzlich irgendwie an ihrem irgendwie geschaffenen Equilibrium, dass das alles zugrunde geht und ihr Leben plötzlich in den Abgrund fällt. Auch das ist schrecklich. Und auch wenn daneben uns ein Partner liegt, das ist auch eine der Geschichten, die uns Lisbeth, ich glaube, die Dänin, die Schwedin, ich weiß es nicht mehr, erzählt.
Ja. Kostümbildnerin auf
Die
jeden Fall.
Kostümbildnerin auf jeden Fall. Dass auch das genau dieselbe Art von schrecklichem Abgrund sei. Also der Gedanke ist mit diesen vielen Löchern, mit diesen Schatten, in die wir hinabsteigen, dass es nicht nur den Schrecken dieses ewigen Dschungels gibt, sondern dass wir das alles auch schon bei uns zu Hause finden und dass irgendwie ein nächtlicher Blick in den Spiegel eigentlich genauso schrecklich sein kann, wie mit der Ewigkeit dieser Dschungelschatten konfrontiert zu werden. Oder hast du das anders erlebt?
Ich sehe es auch genauso. Also es ist dieses Nebeneinanderstellen, diese Gleichzeitigkeit von Horrorszenarien oder diese Gleichzeitigkeit von Angst auch, die einerseits so monumental ist, so archaisch auch, die wir im Dschungel finden, die aber sich genauso wieder finden lässt in dieser Geschichte über dieses Ehepaar zum Beispiel. Das sind so sich gegenseitig bedingende Ängste vielleicht, die man auch nicht so klar voneinander trennen kann, wo wieder alles so in sich zusammenfließt beinahe, weshalb sie in Roman ja auch quasi nebeneinander auch gestellt werden. Und ich glaube, es ist auch das, diese Bewegung vom Großen ins Kleine und wieder zurück, die dann auch dieses Unbehagen auch ausgelöst hat bei mir. Weil dir dadurch kein Schutzraum gewährt wird. Weil wenn du mit dieser Angst des Abysischen, also des Abyss, des Abgrund konfrontiert wirst, kannst du immer dich abschirmen, indem du sagst, das ist so groß, das betrifft mich ja eigentlich gar nicht. Beziehungsweise, wenn du mit diesem persönlichen Horror, mit dieser persönlichen Angst konfrontiert wirst, kannst du immer dich ausreden auf den Makrokosmos, aufs Große. Und hier wird man einfach zerrieben als Leserin zwischen diesen beiden Ängsten.
Schrecken so als große Textur, als Oberfläche, der mag harmlos sein, aber in dem Moment, in dem er dann in Splittern auf uns herunterregnet, in dem er in Einzelteile zerlegt wird, erkennen wir eigentlich in jedem Element unseres Lebens vielleicht auch die Hoffnungslosigkeit der Aufklärung, wirklich Licht in den Dinge zu bleiben, weil immer ein Restschatten bleibt oder Umkehrschluss, vielleicht da auch wieder Dialektik. Es liegt doch auch irgendwie eine gewisse Hoffnung, etwas Utopisches, etwas irgendwie Positives in diesem Roman, oder? Denn am Ende tut sich ja gerade im Schatten ein Tor auf, ein Portal. Im Abgrund ist dann irgendwie ganz unten doch etwas Neues zu entdecken. Denn am Ende kommt sie ja aus der Vorlesung raus und findet dann so im Schatten so eine Art Portal in eine neue Welt, inspiriert auch, wenn ich das aus Interviews richtig gelesen habe, von Picnic at Hanging Rock von Peter Weir, der in irgendeiner früheren Drehbuchfassung oder in einer irgendeinen Schnittfassung vielleicht sogar ein Ende hat, dass die dort verschwundenen Mädchen, es ist eine Geschichte über in Australien über verschwindende Mädchen von so einer Art edleren Schule. Ist es ein Internat? Ich glaube ja.
Ich glaube, es soll, ja, es soll sehr fancy Internat, glaube ich.
Ja, ich habe ihn vor einer Weile nochmal auf dem Filmfestival in Heidelberg gesehen. Das ist tatsächlich ein ganz toller Film. Es gab da so eine Reihe über, ich glaube, Stoff und Texturen im Kino und die ganzen Kostüme
Cool.
dort waren ja auch tatsächlich, sind ja sehr anregend und irgendwie sehr, sehr toll gestaltet und auch so großer Ausdruck von einer Zivilisation, die dann mit dieser ewigen Antizivilisation, mit dieser Negation des menschlichen Daseins, dieses Outbacks irgendwie konfrontiert werden. Nun gut, hier tut sich dann eben ein Portal auf. Irgendwas wird aus dem Schatten geboren. Wie hast du das gelesen? Ist das einfach so das Gold am Ende des Regenbogens oder Schwärze, die irgendwann so einen Diamanten formt? Oder was findet der hier? Ist es die Hoffnung der Anti-Aufklärung, die Hoffnung der Negation? Wie hast du dieses Portal, dieses Öffnen hier erlebt?
Ja, ich glaube, das ist mit mein größter Kritikpunkt an diesem Roman, dass mir das zu wenig war. Also, ich hatte das Gefühl, der Roman versucht, auf dieser ganz großen Ebene zu zeigen, wie der Mensch zerrieben wird in der heutigen Zeit zwischen einer gewissen Ohnmacht und dem Einfluss der Menschheit. In Anführungszeichen. Also wie man quasi so anthropozänmäßig Naturgewalt geworden ist und das Individuum aber nichts dagegen tun kann. Das ist diese eine große Angst. Wie kann man heute mit diesen Dingen umgehen?
Ja, also das ist auch die Dialektik der Aufklärung, oder? Die entzauberte, die gänzlich beherrschbar gemachte Welt ist dann wieder ein großes Fragezeichen, ist dann wieder das Abjekte irgendwie.
Genau, was machen wir, wenn wir quasi alles entzaubert haben? Und das ist ja als Thema, und das behandelt der Roman sehr effektiv auch. Aber er schafft es dann nicht, meiner Meinung nach zumindest, eine Alternative zu bieten, diesen Möglichkeitsraum zu öffnen, um zu sagen, so könnte man es anders machen. Ob es ist jetzt wieder diese Kritik an dem, was nicht getan wurde, aber mir war dann dieses Portal, das sich öffnet, zu wenig und auch zu spät.
Ich habe da am Ende dann auch gesessen und war so, ja, okay, ich glaube, zu viel Hoffnung hätte sich ein bisschen schal und falsch hier angeführt. Also wenn jetzt am Ende dann doch noch diese beiden Figuren hätten errettet werden können, wie das ja die Fiktion auch manchmal tut, dass sie die Leute, die eigentlich halt eben verschwunden sind, also sie rettet die beiden Niederländerinnen zumindest ins Ungewisse, weil in der Realität sind ja tatsächlich nun einfach ihre Körper gefunden, sie sind auf jeden Fall tot. Hier bleibt ihnen vielleicht auch der Deckmantel des unklaren Erzählens, des Nichtwissens. Andererseits öffnet sich ja was, aber ich weiß auch nicht, worin genau das bestehen soll. Also ich weiß nicht, was sie hier vorschlägt, mit der Wirklichkeit umzugehen. Mein naheliegendster Schluss wäre sowas vielleicht so zu überlegen, okay, in welchem Verhältnis stehen jetzt irgendwie die Mikro- und die Makroebene? Was mache ich mit dem kleinen und dem großen Horror? Wie relativiere ich die aneinander? Wie werfe ich die gegeneinander, um wieder handlungsfähig zu werden? Ansonsten wäre die andere Antwort vielleicht auch einfach so, es liegt auch immer irgendwie ein Wert im Weiterdenken, im Weitertheorisieren, weil wenn sie da aus dieser Vorlesung kommt, dann ist ja irgendwas mit ihr passiert, da hat sie irgendwas verarbeitet. Das Denken durch diese Prozesse hat sie auf jeden Fall an einen anderen Ort geführt, auch wenn sie so vieles nicht mehr greifen kann. So manches ist ihr doch geblieben und hat Menschen beleuchtet und Schlaglichter geworfen eben in diese Finsternis. Also ich habe danach sofort gedacht, okay, man möchte eigentlich weiterlesen. Also ich habe gedacht zum Beispiel an die Hyperpolitik von Anton Jäger und dieses Gefühl, okay, gleichzeitig sind alle irgendwie total stark involviert und bekommen alles mit, also sind diesem Schrecken, der hier also angesprochen wird, auf die eine oder andere Weise permanent ausgeliefert worden, aber sie tun nichts daraus und die Frage ist jetzt, wie das Portal am Ende auftun, wie wieder ins Handeln kommen. Ich habe das Gefühl, bei Anton Jäger ist das immer so ein bisschen folkloristisch, da soll man sich dann wieder lokal engagieren, das ist nicht falsch, aber das fühlt sich auch irgendwie wie eine kleine Lösung an. Ich musste denken an das Buch Freiheit und Finsternis, wie die Dialektik der Aufklärung zum Jahrhundertbuch wurde, was ja auch irgendwie viel mit diesen Bildern arbeitet. Weißt du, auch auf dem Cover sind schon wieder so diese Palmen von unten im Sternenhimmel, der vielleicht auch von den Bildern der Niederländerinnen stammen könnte. Ich habe gedacht an das Buch von Jonathan Cray, 24-7, Schlaflos im Spätkapitalismus. wo es ja dann auch irgendwie darum geht, es wird noch heute daran gearbeitet, selbst noch unsere Träume, unsere vermeintlich ausfallenden Zeiten im Leben wie den Schlaf endgültig zu erobern und den Nachthimmel aufzuhellen. Und dazu parallel gab es auch noch das Buch Dark Futures von Nick Dunn, When the Light Goes Down, das ja When the Lights Go Down, das auf ganz ähnliche Weise von unserem erleuchteten, ausgeleuchteten Planeten erzählen. Und mein Gefühl war, selbst wenn die Aufklärung scheitert und umschlägt, dann kann man mit diesem Wissen, das sie hervorbringen, doch irgendwas machen. Also ich habe schon das Gefühl, diese Finsternis dieses Romans hat mich zum Basteln von Taschenlampen oder zum Anzünden von Kerzen am ehesten inspiriert, wie hoffnungslos das auch sein mag.
Ich glaube, das Hoffnungsvollste dieses Romans ist tatsächlich, dass er auch sagt, dass es noch immer Hoffnung gibt. Auch dieses Portal mag keine ausformulierte Alternative sein, aber es ist ja schon heutzutage leider utopisch zu sagen, es ging ja auch anders. Es gibt diese Möglichkeit für ein Portal, um da durchzuschreiten.
Ja.
Natürlich ist auch die Dialektik der Aufklärung kein per se hoffnungsloses, wie soll man sagen, kein per se hoffnungsloses Buch, finde ich drauf. Aber ich lese es schon auch immer als Möglichkeit, auch etwas dagegen zu tun. Oder zumindest haben wir es erfasst und der erste Schritt auf so eine Art.
Der andere Gedanke, der wäre halt vielleicht nicht das Taschenlampenbauen, sondern das Gewöhnen an die Dunkelheit. Vielleicht Augen gewöhnen sich, wenn sie lang genug im Dunkeln sind, ein bisschen daran. Vielleicht ist es so auch das Nick-Dunn-mäßige. Vielleicht brauchen wir ein neues, das ist nämlich so eine seiner wichtigen Thesen in Dark Futures, vielleicht brauchen wir ein neues Verhältnis zur Dunkelheit. Vielleicht müssen wir akzeptieren, was eben nicht überlagert wird. Vielleicht müssen wir wieder die Lichtverschmutzung irgendwie ein bisschen aus unserem Leben machen. Vielleicht müssen wir auch irgendwie das damit übertragen, das Mythische, das Irrationale in unserem Leben ein bisschen mehr akzeptieren lernen. Es ist auf jeden Fall jetzt keine Handlungsanweisung, es ist keine Gebrauchsanweisung, dieser Roman. Aber für mich war er auf jeden Fall ein interessantes Objekt, um sich damit zu beschäftigen. Es gibt Passagen, Einzelgeschichten, die ich eben ganz hervorragend fand, wie schon beschrieben, diese einzelnen Erzählungen, die sich unter der Oberfläche auftun. Die Textur selbst ist wahrscheinlich dann notwendig, aber für mich immer wie ein bisschen wie ein Flur, wie von A nach B gehen. Aber insgesamt doch eine sehr interessante Erfahrung. Hast du für dich noch ein Fazit?
Ja, ich wollte vielleicht noch hinzufügen, dass ich habe in vielen Kritiken gelesen, also in der Beschreibung, dass es quasi eine Autorin ist, die in der Schaffenskrise sich befindet. Mhm. Und sie erwähnt das zwar ganz am Anfang, aber ich hatte immer das Gefühl, dass diese Auflösung der Sprache, weil Krise ist ja eindeutig negativ konnotiert, dass diese Auflösung der Sprache einfach eine neue Phase sei und nicht unbedingt eine Krise, sondern einfach eine neue Möglichkeit, ein neuer Zustand, mit dem man umzugehen wissen muss und aus dem aber auch viel Neues entstehen kann.
Ja, man ist dann vielleicht auch von manchen Zwängen befreit, wenn die Sprache in irgendeiner Form zusammenbricht, weil sie, es gibt ja nun auch durchaus eine lange Tradition der Sprachkritik, die durchaus Wertvolles hervorgebracht hat, ja.
Ja, absolut. Und ja, so fazitmäßig kann ich auch nur sagen, dass es mir doch sehr gut gefallen hat, eigentlich. Und mich auch zutiefst auch berührt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so einen Roman gelesen habe, der einerseits wirklich auch so etwas Beunruhigendes in mir ausgelöst hat, so tatsächliche nicht direkte Angstgefühle, aber schon so ein Unbehagen einfach.
Ja.
Und gleichzeitig, wo ich so auch, klar gesagt, auch Mitgefühl hatte, diese drei Geschichten der fiktiven Autorin Marilyn Trachtenberg, wo sie nicht damit umzugehen weiß, mit ihrer Mitmenschlichkeit quasi, hat mich schon auch hart getroffen. Und auch diese Geschichte des älteren Pärchens, diese beinahe Haneke-Story.
Stimmt, die sie dann nachher mit dem siebten Kontinent vergleicht.
Ja, ich musste ein bisschen auch an Amour denken, natürlich.
Ja, klar, auch so eine Eingeschlossenheit, so in diesem Apartment auf jeden Fall, so dieses Kammerspielartige als, es scheint keine Lösung zu sein, sich einzuschließen gegenüber dem Schrecken der Welt, weil der Schrecken dann von innen kommt, oder?
Genau, oder auch von außen hineindringt über das Internet. Über Facebook.
Ja.
Auch recht digital eigentlich der Roman, muss ich sagen, gerade mit dieser letzten Story.
Ja, das stimmt schon, ja. Dass der Schrecken von Facebook kommt, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ich glaube, das ist etwas, worüber es wenig zu diskutieren kommt. Es gibt im Internet aber auch durchaus Schönes und Wertvolles, zum Beispiel vielleicht Sachen von dir. Gibt es irgendein Text, irgendeine Veröffentlichung aus letzter Zeit, die du empfehlen könntest? Du schreibst unter anderem für Critic.de zum Beispiel Filmkritiken. Gibt es da irgendwas von dir, was man lesen sollte? Oder folgt man dir am besten auf irgendeiner Plattform, Pascal?
Seit ich den Schrecken der Plattformen kenne, kann man mir eigentlich wirklich folgen. Aber ich habe für Filmkritik Plus über ein paar Kritiken über das Horrorfilmfestival in Wien geschrieben. Das Slash unter anderem zu Buffet Infinity. Das kann ich mal anbringen. Ich kann auch den Film empfehlen, tatsächlich, der so eine kosmische Horrorstory erzählt, aber nur über Werbesendungen.
Das klingt auf jeden Fall gruselig. Eine ganz andere Art von Horror, als hier vorgestellt worden ist. Ganz und gar kein Horror war es, mit dir zusammen aufzunehmen, Pascal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du auch so kurzfristig dich hier als Vertretung für Finn eingefunden hast, der immer noch an seiner Masterarbeit sitzt. Wir wünschen ihn hier aus dem Podcast-Studio, aus dem Schnitt und so weiter natürlich alles Gute. Also vielen Dank, Pascal.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne dazu bereit, falls Finn weiter an seiner Masterarbeit schreibt.
Oder wir können ja auch mal eine Dreierkonstellation einberufen. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein Thema finden. Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.